Ich bin gebeten worden, zur Tektonik der neuen Weltordnung heute zu sprechen. Und da ich in meinem Vortrag nicht mit vielen Zahlen und Prozentzahlen und absoluten und Verhältniszahlen reden möchte, die gehen ja ohnehin leicht verloren, habe ich gedacht, vorweg zur Einstimmung über diese neue Weltordnung und wie sich die tektonischen Platten dieser Weltordnung verschoben haben und sicher auch noch weiter verschieben werden, habe ich einige Schaubilder zusammengestellt. Und damit ich, da ich keine Augen hinten habe, habe ich mir das auch hier nochmal ausgedruckt. Hier sehen Sie, wie sich der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, also des BIP, das für alle jene, die keine Ökonomie studiert haben, und ein Bruttoinlandsprodukt, das heißt alle in einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen. Wie sich also hier das Bruttoinlandsprodukt als Anteil am Weltinlandsprodukt verschoben hat. Und hier sehen wir den Anteil von Europa. Von 1962 auf 2014 ist er zurückgegangen von 45% auf nun ja knapp unter 30. Hier haben wir Afrika, ist praktisch die ganze Zeit gleich geblieben. Dieser Teil ist der, der uns am meisten interessiert, nämlich Asien. Und der Teil ist für die Amerikas, also Nord- und Lateinamerika, wobei diese Linie hier nur deshalb nicht stärker abfällt, ähnlich stark wie der europäische Anteil am Gesamtprodukt, ist aufgrund des starken Wachstums in Lateinamerika. Aber das sehen wir am besten zwei Seiten weiter. Sonst halten wir uns hier zu lange auf. Hier haben wir wieder dasselbe wie vorhin, nur auf Bestandsaufnahmen für 2003 und 2013. 2013 betrug der Anteil der EU noch 30,7%, heute, also 2013, nur noch 23% des Gesamtkuchens. Bei den Vereinigten Staaten ist der Rückgang noch markanter, von 29% auf 22%. Hier sehen wir China. China hatte hier 4,3% und jetzt 12,1%. Das sind allerdings wiederum Zahlen, die das wahre Verhältnis gar nicht wiedergeben. Denn das sind Zahlen in absoluten Werten, wo man das Dollar-Währungsverhältnis, den Dollar-Kurs als Grundlage nimmt. Es gibt andere, gehen wir jetzt mal eins weiter. Es gibt andere und bessere Vergleiche. Und hier haben wir wieder das GDP, das ist Englisch für das BIP, für das BIP, aber hier PPP, es wird in Purchasing Power Parities berechnet, nämlich in Kaufkraft vergleichen. Das ist also, was kann man mit dem Geld anfangen? Und jeder weiß, wenn man jemand zum Beispiel mit 10 Euro in ein afrikanisches Land fährt, kann er mit den 10 Euro viel mehr kaufen und viel mehr Dienstleistungen kaufen als hier mit 10 Euro. Also das wird hier entsprechend mit bewertet. Das ist umfangreicher, so eine Bewertung anzustellen, aber deshalb wird es nur alle paar Jahre mal im Fünfjahresrhythmus vom Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank gemacht. Und hier sehen die Verhältnisse schon ganz anders aus. Hier haben wir China, haben wir jetzt an der Spitze. Und das war genau 2014, als wir in den Medien gehört haben, China ist mittlerweile die weltstärkste Wirtschaftskraft. Danach kommen die Vereinigten Staaten, so weit liegen sie nicht auseinander. Das nächste kommt schon wieder Indien, Japan schon an vierter Stelle und dann Germany. Dann die nächsten Russland, Brasilien, Indonesien, Frankreich etc. Wenn wir uns nun anschauen, die BRICS-Länder, China, Indien, Russland, Brasilien, fehlt nur noch Lateinamerika, das ist ein mittlerweile mächtiger Wirtschaftsblock. Fahren wir eins weiter. Und hier sehen wir die Entwicklung des globalen des Anteils an der globalen Wirtschaft. Hier, das sind die Advanced Economies, also die fortschrittlichen Industriestaaten inklusive Nordkorea und Japan mit einbegriffen. Und hier sind die sogenannten Entwicklungsländer.
Südkorea, ne? Südkorea, ne?
Habe ich Nordkorea? Ja, genau. Das war wishful thinking. Ich hätte es Ihnen ja gewünscht. Ja, also Sie sehen hier, oder ihr seht hier eine dramatische, kann man wirklich sagen, innerhalb kurzer Zeit eine dramatische Entwicklung in entgegengesetzte Richtung. Das hat natürlich Folgen und wird Folgen haben, die wir noch gar nicht in ihrem ganzen Umfang abschätzen können. Es wird ökonomische Folgen haben, politische natürlich und auch wirtschaftliche, also und auch militärische. Dann gehen wir noch zu dem nächsten, bitte. Ach ja. Hier sieht man zum Beispiel die Wachstumsraten für China und die letzten Jahre für China im Jahre 2008, also im Krisenjahr 2008, 9,6%, in dem tiefsten Jahr, wo in Europa, in den USA alles in den Keller gefallen ist, wuchs China immer noch 9,2%. Aber hier bemerkt man dann schließlich auch China, das den kapitalistischen Finanztiger reiten wollte, merkt jetzt auch, dass es so einfach nicht zu machen ist, hat auch große Probleme, aber alle Unkenrufe, dass China nun in den Keller fallen wird und wieder zu seinem Status quo ante zurückfallen wird, das kann man beiseite schieben. Der Geist ist aus der Flasche und diese technologischen, produktionstechnischen, organisatorischen Entwicklungen, die China durchgemacht hat, das sind alles Dinge, die vor Ort vorhanden sind. Auch nur noch kurz eine Zahl. China hat im Jahr 2014 mehr Techniker, Doktoren in Physik, Chemie und anderen Naturwissenschaften mit Diplomstatus ausgebildet als die USA und Europa zusammen. Also das sind alles Dinge, die sich natürlich auch bemerkbar machen werden und China wird seine Probleme haben. Ich verfolge diese Entwicklung sehr genau seit über sehr vielen Jahren, seitdem ich mal der Vorsitzende des China-Ausschusses in der NATO war, hat mich das nicht mehr losgelassen. Und also ich kenne die Hintergründe etc., aber China wird Probleme haben, aber es wird nicht mehr in die Flasche zurückgedrängt werden können. Die nächste, bitte. Jetzt kommen wir zum Welthandel hier. Gleiche Situation wiederum. Wir sehen hier, nein, nicht nur gleiche Situation, einen ganz neuen Aspekt. Süd-Süd-Handel. Der Süd-Süd-Handel hatte noch vor 30 Jahren so gut wie gar nicht stattgefunden. Die Entwicklungsländer haben so gut wie nicht miteinander Handel getrieben. Gerade vielleicht mal kleiner Grenzverkehr. Das meiste, wenn überhaupt, ging das über die großen ehemaligen Kolonialmächte und dann wieder zurück in den Süden. Hier haben wir eine enorme Steigerung des Handels zwischen den Entwicklungsländern selbst, ohne Zwischenhändler im Norden. Und zur selben Zeit sehen wir, dass hier der Norden, also hier die grüne Linie, dass der Norden entsprechend am Weltanteil auch dramatisch gesunken ist. Nächste bitte. Und das ist nochmal der Anteil der Haupthandelsblöcke, und zwar wiederum am GDP, aber mit dem einzigen Unterschied zu vorhin, hier gibt es auch noch einmal eine Vorausrechnung, also eine Perspektive für das bis zum Jahr 2030. Solche Perspektiven sind immer mit einem großen Schuss Vorsicht zu Extrapolationen Vorsicht zu genießen. Aber es gibt, das sind aber andererseits die Dinge, mit denen auch Politiker und Ökonomen rechnen, die sie als Prämisse mal in ihre Überlegungen einbauen. Und hier sieht man EM Asia, das ist also Emerging Asia, das ist China und die Vietnam, also die Entwicklungsländer Asiens mit 31%. Dann hat man hier Advanced Asia, hier, das wäre Japan, Südkorea und was ist noch?
Indonesien.
Bitte?
Indonesien?
Nee, das ist hier. Auf jeden Fall sehen wir hier, wenn wir die beiden Teile zusammentun, 15 und 31, dann sind wir schon fast die Hälfte des Weltbruttoinlandsproduktes, von dem wir dann sprechen. Nordamerika ist zurückgefallen auf 10, wahrscheinlich noch mehr. Und die Europa haben wir hier, aber das ist gesamtes Westeuropa. Das ist, glaube ich, auch übertrieben. Das wird so lange nicht mehr halten. Wenn ich sage, es wird so lange nicht mehr halten, diese ganzen aufgeschobenen Probleme, die wir hier vor uns herschieben, alle ungelösten Probleme, die wir vor uns herschieben, diesen riesigen Schuldenberg, der irgendwie bewerkstelligt werden muss, entweder über Abschreibungen oder die Situation, in der wir hier Nullzinsen seit 4, 5 oder 6 Jahren haben, dass jegliche Finanzplanung von irgendwelchen Versicherungsgesellschaften, Lebensversicherungen oder sonst was kaputt macht, was natürlich noch schlimmer die Altersversorgung der meisten Menschen, die da glauben, sie könnten sich was zur Seite legen, auch kaputt macht. Das alles muss erstmal ausgearbeitet werden. Das kann man nicht unbegrenzt weiterschieben. Das muss gelöst werden. Und wie werden? Und mit politischen Floskeln wird das nicht gelöst. Das könnte höchstens gelöst werden durch einen unheimlichen Wachstumsschub, aber der ist weiter weg, als wir überhaupt nur denken können. Ist einfach nicht mehr vorstellbar. Also deshalb, hier, dazu kommen wir gleich, die neoliberale Globalisierung in einem Bild. Das nächste, bitte, das nur zur Einstimmung. Wettlauf um Asien, das fand ich sehr schön. Die Obama versucht, die asiatischen Länder zu umgarnen. Und die machen aber Handel mit ihm hier. Das nächste, bitte. Dann kommen wir hier zur aller interessanten Sache, hier über TTIP. Und das zeigt wieder das Bruttoinlandsprodukt hier, das zeigt die Bevölkerung und Exporte und Importe in den jeweiligen Gruppen. Das ist das pazifische Äquivalent zu TTIP. Also das TTIP, wir haben nicht nur hier im transatlantischen Bereich, sondern diese globale Usurpation, also wie nennt man das? Fällt mir im Moment nicht ein. Also diese globale Inanspruchnahme. TTIP. Inanspruchnahme. TTIP und TPP zusammen würden fast 2/3 des Welthandels dann, wenn das klappen würde, kontrollieren. Beziehungsweise nicht nur kontrollieren, unter diese besonderen Bedingungen stellen, gegen die zum Beispiel Wochenende in Berlin 250.000 Menschen demonstriert haben. Das nächste bitte, und dann sind wir gleich soweit. Ja, noch einmal.
Eine Frage, diese mittlere Säule, RCEP, wofür steht das? Also meine Übersetzung sehe ich da, ne? Aber
ja, Das ist nicht TTIP, sondern das ist etwas, was von den Russen, hier, das ist was von den Russen und Chinesen gemacht wurde. Geh mal ein bisschen weiter runter, dann steht dann auch, hier habe ich das schon hingeschrieben, ein bisschen weiter noch, da haben wir es. Allerdings sieht man hier,
geht es um diese Wirtschaftszone? Da müssen
wir geht im Grunde genommen nur um eine Art Freihandelszone und Zollreduzierungszone. Weder die USA noch die EU können daran teilnehmen. Hier sehen wir jetzt den Aspekt, von dem wir eben gesprochen haben, nämlich auch die Verschuldung. Andreas hatte das auch schon angesprochen. Am höchsten haben wir hier Japan. Japan ist übrigens ein sehr typischer Fall, was uns wahrscheinlich in Europa auch bevorsteht. Japan hat diese Schuldenkrise, seine Bankenkrise, die es Anfang der 90er Jahre hatte, Japan hat das nie bereinigt, alles immer vorweggeschoben, nur Geld gedruckt und Geld gedruckt, Schulden aufgenommen, Geld gedruckt, und seitdem hat es so gut wie kein Wachstum, mal in die Depression gefallen, mal wieder etwas darüber, und immer mehr Schulden gemacht. Japan, die japanische Zentralbank, besitzt in ihrem Besitz mittlerweile nicht nur 90% fast 90% der Schatzbriefe Japans, Verschuldung der japanischen Regierung, sondern damit Geld in die Wirtschaft kommt, und wie schafft man Geld in die Wirtschaft, besitzt es mittlerweile über 50% der Exchange Traded Funds. Also das sind fast alle Aktien, Aktien von Privatwirtschaften sind in diese Exchange Traded Funds zusammengefasst. Und das sind alles hanebüchene, verrückte, noch nie dagewesene finanz- und geldpolitische Maßnahmen, die auf die Dauer nichts bringen können und die natürlich auch Folgen haben werden. Aber bisher ist es Japan gelungen, dass die Staatsschulden, das sind nur die Staatsschulden, nicht die privaten Schulden und nicht die Schulden der Gemeinden, auf 250% des Bruttoinlandsproduktes hochzuschrauben, ohne Wachstum zu haben. Also das heißt, Europa kann, wenn wir uns Japan zum Vorbild nehmen, natürlich auch noch so dahinkrebsen für 10 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre. Aber da Europa kein einziger Staat ist wie Japan, in dem man und natürlich auch eine ganz andere Kultur hat, wird das wahrscheinlich in Europa nicht so lange klappen. Deshalb war ich eben, wenn das so lange noch gut geht. Also hier, Japan, dann schauen wir uns mal kurz an große Länder, EU-Länder, Italien, direkt hinter Griechenland, dann kommt hier Portugal, dann kommt Irland und dann kommt schon bald ein europäisches Kernland, Belgien. Und wo waren eben die USA? Hier haben wir die USA, die liegen mittlerweile auch schon bei über 100% des Bruttoinlandsproduktes hier. Und dann kommt natürlich Frankreich auch nicht mehr sehr fern davon. Also das werden Situationen, die werden mehr und mehr brenzlig. Das nur, wie ich sagte, zur Einstimmung. Jetzt noch das nächste noch bitte. Da haben wir hier die Militärausgaben der USA im Vergleich zu denen der Rest der Welt. Natürlich gibt das Bild auch wiederum nicht die wirkliche Situation an, weil nämlich in den Zahlen, die das Pentagon veröffentlicht, wesentliche Elemente der US-Militärausgaben nicht eingeschlossen sind, weil die nämlich nicht aus dem Militärhaushalt gedeckt werden, sondern aus anderen Haushalten, wie zum Beispiel alles, was Atomwaffen betrifft, von der Research and Development etc. bis zur Produktion und Lagerung, findet man nicht im Verteidigungshaushalt, sondern im Haushalt des Energieministeriums. Ja, und die Versorgung und Verpflegung der verwundeten Veteranen etc. beziehungsweise des CIA-Haushalt, den findet man auch nicht im Rüstungshaushalt, sondern im Haushalt des Auswärtigen Amtes, also des State Departments. So zusammengerechnet, und ich zitiere hier US-Experten, kommt man leicht auf 900, je nachdem was man dazu zählt, auf zwischen 900 und eine American Trillion, das ist dann eine Billion, auf Deutsch eine Billion Dollar pro Jahr. Also, trotzdem, auch bei dieser reduzierten Berechnung kommt man also hier auf 40% der Gesamt, 2010, der Gesamt weltweiten Militärausgaben wurde von den Amerikanern getätigt. Ab da wird es natürlich schon etwas kritisch, weil nämlich auch die Vereinigten Staaten, die Regierung gemerkt hat, das Problem, das Geld. Das Geld ist nicht mehr so locker. Bisher konnte man sich auch leichter mit den Dollars, man braucht ja nur Geld zu drucken, und die anderen haben das Geld genommen und haben dafür Maschinen, Öl oder Fernseher oder Autos geliefert und haben dann diesen grün bedruckten US-Geldschein, das grün bedruckte Papier, mir ist es ja nicht, zu Hause unter das Kissen gelegt für schlechtere Zeiten, weil man mit diesem grün bedruckten Papier, egal rund um die Welt, konnte man Öl, wiederum Öl oder Rohstoffe oder sonst was kaufen. Oder eben in Notzeiten hatte man das als Währungsreserve. Ja? All das, der Anteil der USA, also des US-Dollars an den Weltwährungsreserven, also was die anderen Nationen in ihrem Sparkästchen halten, der Anteil an diesen Weltwährungsreserven ist mittlerweile auf, ich habe keine entsprechendes Schaubild gefunden, ist mittlerweile auf etwas über von einmal 80% auf mittlerweile etwa nur noch knapp über 50% gefallen. Natürlich in dem Zwischenteil steckt natürlich der Euro, der teilweise mal bis zu 35% ausgemacht hat, mittlerweile auch zurückgegangen ist. Als nächstes war der japanische Yen, der ist allerdings in den letzten Jahr von dem chinesischen Yuan übertroffen worden. Und gerade in diesem Bereich macht China gemeinsam mit Russland enorme Anstrengungen, um den amerikanischen Dollar weiter aus seiner Rolle als Weltwährungsreserve zu verdrängen. Denn das heißt, netto, unterm Strich am Ende, dass wenn die Amerikaner in Zukunft, hoffentlich in baldiger Zukunft, wenn der Dollar nicht mehr als oder weniger als Weltwährungsreserve akzeptiert wird, dass die Amerikaner dann ihre Rüstungs- und Verteidigungsausgaben, also ihre Rüstungs- und Kriegsausgaben selbst bezahlen müssen. Dann stehen sie tatsächlich vor der Frage Kanonen oder Butter. Bisher konnten sie sich Kanonen auf Pump, beziehungsweise nicht einmal Pump, die brauchten nur Papier zu bedrucken, also Kanonen und Butter leisten. So, soweit, ach ja, noch ein Stückchen weiter, dann sehen wir noch hier diese Global Military Spending. Das hier war dann direkt nach 99, also nach dem, in dem Sinne, wo der Kalte Krieg dem Ende entgegenging. Und interessanterweise hier 2001, Dank von 9/11, ja. Also dank 9/11 kam es dann zu dieser riesigen Bonanza des militärisch-industriellen Komplexes und hier setzte dann die Realität, die Finanzrealität, die Überschuldung auch der US-Regierung, weshalb sie nicht mehr so können, wie sie wollen, ab. Und in dem Zusammenhang möchte ich den damaligen obersten Offizier der Vereinigten Staaten, der Joint Chiefs of Staff, sein Name entfällt mir jetzt, er ist erst vor kurzem gegangen, bei einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress, wo er sagte, unsere größte Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ist nicht Al-Qaida, nicht die Russen, nicht der Iran, sondern das sind die Budgetkürzungen, dass wir unsere Programme nicht mehr zu Ende bringen können. So, wie gesagt, das war zur Einstimmung. Jetzt will ich wollte das eigentlich halbwegs in meinem, diese Schaubilder so zwischendurch in einer Pause in meinen Vortrag bringen, aber ich habe kurzfristig das geändert. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Platz.
Genau, ich freue mich wieder. Wenn ich mit meinem Strahlengang sitze, dann kann ich auch wieder an meinen
Platz. Brauchst du noch einen PC?
Nein.
Dann würde ich sagen, sollten wir es rausholen.
Ja.
Jetzt kommt noch mehr Vortrag, oder?
Jetzt kommt Vortrag.
Jetzt kommt der Vortrag.
Ich muss noch kühlen. Ich muss anfangen.
Ja. So, die Tektonik der neuen Weltordnung. Und der Weltordnung... Die neue Weltordnung ist natürlich ein Begriff, der schon lange existiert. Schon über 100 Jahre und wahrscheinlich, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, im Mittelalter mal nachzuforschen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man auch dort idealistische neue Weltordnungen anstrebte. Aber das letzte Mal, wo wir von einer neuen Weltordnung gehört haben, das war 1932, nämlich damals gab es den Versuch oder die Bemühung des Völkerbundes in Genf von 1942 bis 1934, so von über zwei Jahre, gab es in Genf die Bemühung einer neuen Weltordnung gegen die Aufrüstung, gegen die Rüstung insgesamt und gegen eine Art, also für eine Art Weltregierung, die den Frieden sichert, durchzuführen. Aber wie wir wissen, ist das gescheitert. Aber Präsident Bush hat diese idealistische Vorstellung einer Welt ohne Krieg wieder aufgegriffen, und zwar 1990. Da hat er seine Vision von der neuen Weltordnung nach dem Ende des Kalten Krieges, das schon absehbar war, seine Vision von der neuen Weltordnung in einer Rede vorgestellt und hat sich dabei vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Krise im Golf, erster US-Krieg gegen Irak, hat er in dem bevorstehenden Krieg die seltene Chance, so heißt es, die seltene Chance für eine historische Ära der globalen Zusammenarbeit gesehen. Die Chance für, wie er sie nannte, für eine neue Weltordnung, ich zitiere jetzt hier noch etwas länger, die frei von der Bedrohung durch Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer bei der Suche nach Frieden ist. Eine Ära, in der die Nationen der Welt, Ost und West, Nord und Süd, gedeihen und in Harmonie leben. 100 Generationen vor uns haben nach diesem nur schwer zu findenden Weg zum Frieden gesucht, während die Suche von 1000 Kriegen begleitet wurde. Das hört sich richtig wie ein Literat an. Aber die Geburtswehen der neuen Weltordnung haben jetzt eingesetzt. Es wird eine Welt sein, wie wir sie noch nicht gekannt haben, leider, ja. Eine Welt, in der das Recht die Regeln des Dschungels verdrängt. Eine Welt, in der Nationen die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit tragen. Eine Welt, in der Starke die Rechte der Schwachen respektieren. Toll. Damit sprach Bush natürlich die alten Sehnsüchte der Menschheit, insbesondere der Linken, an. Denn der Begriff, wie ich schon sagte, ist nicht neu. Aber im Unterschied zu diesem alten Menschheitstraum einer gerechten und eines friedlichen Zusammenlebens, Lebens segelte Buschs Vision von dieser neuen Weltordnung von Anfang an auch wie so vieles andere unter falscher Flagge. Denn Busch machte schon direkt klar, wie er sich diese neue Weltordnung vorstellte. Denn ohne Krieg und ohne politische und ökonomische Führung der USA war die nicht zu haben. Also in Bezug auf den Irak sagte er dann, wenn wir nicht unsere Entschlossenheit demonstrieren würden, wäre es ein schlimmes Signal an jeden tatsächlichen und potenziellen Despoten rund um die Welt. Amerika und die Welt müssen ihre vitalen gemeinsamen Interessen verteidigen. Und wir werden das. Amerika und die Welt müssen sich gegen Aggressionen wehren. Und wir werden das. Und noch eins, bei der Durchsetzung dieser Ziele wird Amerika sich nicht einschüchtern lassen. Im Angesicht der Tyrannei soll keiner an der amerikanischen Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zweifeln. Und keiner soll glauben, es gäbe einen Ersatz für die amerikanische Führungsrolle. Und dann ließ er doch so ganz nebenbei einfließen, dass da natürlich außer diesen hehren ethisch-moralischen Zielen auch noch was anderes gibt in dieser neuen Weltordnung. Denn, Zitat, auch lebenswichtige wirtschaftliche Interessen stehen auf dem Spiel. Denn der Irak verfügt über rund 10% der weltweit nachgewiesenen Ölreserven. Ende Zitat. Also ist man noch ein bisschen ehrlich am Ende. Aber was sollte nun diese neue Weltordnung? Der Präsident hatte das recht überraschend gesagt. Die Thinktanks und die Eierköpfe, wie man die Akademiker oder die Wissenschaftler, Politikwissenschaftler in den USA nennt, die waren darauf recht unvorbereitet. Es wurden also verschiedene Gruppen zusammengestellt, also Taskforces, Working Groups für die neue Weltordnung, die nun diese ausformulieren sollten. Und dann sah man schon in diesen Geschichten, sah man schon, wie das dann weitergehen würde. Denn ein US Major Bart Kessler hat das in einem Bericht für das US Air Command and Staff College aus dem Jahre 1997 recht gut zusammengefasst. Und dieser Bericht hieß The Meaning Behind the Words, hinter der neuen Weltordnung. Also was steckt hinter den Worten, die über die neue Weltordnung da im Umlauf sind. Also demnach handelt es sich also bei dieser NWO, ich verkürze das jetzt auf NWO neue Weltordnung, also demnach handelt sich es bei der Buschen NWO um eine radikale Abkehr von der realistischen Tradition von Richard Nixon und Henry Kissinger, die in der Weltordnung das Produkt aus einer stabilen Machtverteilung zwischen großen souveränen Staaten sahen. Bush NWO folgt dagegen vielmehr der, zitiere, liberal-idealistischen US-Denkschule, der zufolge eine globale Ordnung zwischen Völkern und Staaten auf der Basis gemeinsamer Werte und ökonomischer und politischer Interessen gefunden werden. Dabei wird formal großer Wert auf Demokratie, Menschenrechte sowie auf das Völkerrecht in Zusammenarbeit mit der UNO gelegt. Zugleich aber wird die Überzeugung der US-Eliten deutlich, dass die Vereinigten Staaten auch weiterhin ihre exzeptionelle und unverzichtbare Rolle in dieser Staatengemeinschaft spielen wollen, in der sie anderen diktieren können, welche Gesetze sie zu befolgen haben, sie sich selbst aber nicht an diese Gesetze halten müssen. Und in diesem Papier von Major Kessler findet man dann, und ist eine sehr umfangreiche Sache, könnte jemand mal weiter analysieren, da wird auch ein General Walter R. Sharp zitiert, Leiter einer Arbeitsgruppe zur Definierung von Bushs NGO, der dann korrekt und richtig folgert, dass die Schaffung einer internationalen Gesellschaft die physisch sicher, wirtschaftlich stabil und kulturell frei sein soll, dass das halt eben nur geht durch die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Verflechtung mittels Schleifung der nationalen Schranken für Wirtschaft und Finanzen, also durch die Globalisierung geschehen kann. Das Prinzip der nationalen Souveränität verurteilt General Sharp in seinem Beitrag denn auch als einen veralten, aber immer noch, ich zitiere, beliebten Fetischismus. Der Wissenschaftler und Regierungsberater Daniel S. Papp definiert dann auch Bush's NGO dementsprechend als unipolare Welt, die auf oberster Ebene auf amerikanischer Militärmacht basiert. Wir kommen hier schon der Sache ein bisschen näher. Auf der Ebene darunter sei dann im Rahmen der Globalisierung die Welt in drei von Washington kontrollierten Wirtschafts- und Handelsblöcken organisiert, wozu natürlich die EU eines ist, einer dieser Blöcke. Und auf der dritten Ebene darunter wiederum ergibt es dann die Eliten der einzelnen Länder oder Organisationen der Eliten, die sich auch entsprechend in diese Gemeinschaft der Interessen einfügen. Aber was passiert, wenn Nationen souverän bleiben wollen und ihre Interessen anders definieren, als das die US-geführte internationale Gemeinschaft tut? Folgen wir weiter diesem Papier, dann laufen diese Nationen, und das war eben 1997, diese Nationen laufen dann schnell Gefahr, zu Schurken oder Aggressorstaaten erklärt zu werden, die nichts Gutes zu erwarten haben. Ein anderes Mitglied einer anderen Regierungsgruppe, der Rüstungsgruppe, die auch Teil dieser Definitionsgruppe für die neue Weltordnung war, ein Mr. R. Wright, der hatte dafür eine wirklich visionäre Strategie für die internationale Polizeiarbeit, so heißt es im O-Ton in diesem Bericht. Der hatte nämlich deutlich gemacht, weiter im Zitat, die Lehre aus dem Irakkrieg von 1991 ist, dass kein kleiner Staat sich gegen die Luftwaffe einer Supermacht verteidigen kann. Also damit wird dann die neue Weltordnung auch durchgesetzt. Hier legte Präsident Bush später persönlich nach und belehrte die Welt unter Verweis auf das Schicksal des Iraks, dass alle anderen Schurkenstaaten angesichts der Schrecken des Krieges erkennen müssen, dass sich keine Nation gegen die geeinte Welt stellen kann und es deshalb besser für sie ist, in die Familie der friedliebenden Nationen zurückzukehren. Das sind alles Sachen, die man später von den Europäern auch hört. So, die Kernelemente der NWO finden wir in den verschiedenen Rechtfertigungen dessen wieder, was wir heute unter der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung verstehen. Die treibende Kraft hinter dieser Globalisierung definierte der als einflussreichster US-Kommentator geltende Mr. Thomas L. Friedman, der in der New York Times regelmäßig schreibt und in 150 oder 200 anderen Zeitungen auch, die das dann übernehmen. Und der identifiziert als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung, ja, nicht anders als Marx, den freien Marktkapitalismus und seine Ausbreitung in so gut wie jeden Winkel der Welt, der vor allem anders als Marx, von der US-Militärmacht abgesichert wurde. Das konnte der Old Charlie damals noch nicht wissen. Laut General Ben Scowcroft, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Papa Bush, also Bush Senior, und späterer Chef eines internationalen Beratungsunternehmens, ist es das US-amerikanische Kapital, das von der neoliberalen Globalisierung natürlich am meisten profitiert. Wörtlich sagte er, schrieb er in einem Buch, dies ist eine Welt, in der der Kapitalismus gedeihen kann. Seitdem die Vereinigten Staaten die einzige Supermacht sind, sind Globalisierung und amerikanische Macht zu einem Synonym geworden. Also eins ist so gut wie das andere, kann man nicht mehr auseinanderhalten. Am Tag, an dem die NATO unter US-Führung ihren Angriffskrieg gegen Jugoslawien begann, schrieb der bereits erwähnte Friedman, Zitat, damit die Globalisierung funktioniert, darf Amerika sich nicht scheuen, als die allmächtige Supermacht zu handeln. Die unsichtbare Hand des Marktes wird nie ohne den F-15-Konstrukteur McDonnell Douglas funktionieren. Der baut, ja. Und die unsichtbare Faust, die dafür sorgt, dass die Welt für McDonald Hamburger Niederlassen und Silicon Valley Technologien sicher ist, diese unsichtbare Faust heißt US Army, US Navy, US Air Force und Marine Corps.
Kurze Frage.
Was Doubles geredet, ne?
Aber laut General Scowcroft, den wir eben hatten, mussten die US-Streitkräfte Anfang der 90er Jahre in den meisten Fällen gar nicht mehr militärisch intervenieren, um ihre Aufgabe der Absicherung der globalen des Marktes zu erfüllen. Das erklärte er so: Wo auch immer Amerikaner mit anderen Ländern über Investitionsschutz, Marktzugang oder sonst was verhandeln, immer fällt der Schatten der amerikanischen Militärmacht auf den Verhandlungstisch. Dieser US-Schatten wird natürlich durch US-Militärbasen, Nachschub und Trainingslager in über 130 Ländern und mehr unterfüttert. Und deshalb bemühen sich ja die Europäer, Europäer können das nicht, ja? Europäische Konzerne in Indonesien oder Brasilien oder so, da fällt noch kein Schatten der europäischen gemeinsamen Militärmacht auf den Verhandlungstisch. Also sie sind noch weit weg, aber hätten sie gerne. Und solange das noch nicht ist, können sie auch natürlich nicht wagen, wirklich sich mit den Amerikanern auch ökonomisch oder so anzulegen. Da wären die Kosten zu hoch. Eine Analyse, jetzt sind wir ein Jahr später, gibt es eine Analyse des amerikanischen privaten Spionagedienst Stratfor vom August 1998 und die muss ich euch unbedingt noch einige Passagen vorlesen, denn sie zeigt, worum es jetzt wirklich geht und was die Köpfe auch unserer Politiker, ihr werdet das alles wiedererkennen, unserer Politiker und Weichensteller bewegt. Also, Stratfor schreibt, der Erfolg dieser Ideologie der neuen Weltordnung, und er sagt, es ist ein durchschlagender Erfolg gewesen seit der Einführung, liege darin, dass grundlegende politische Meinungsverschiedenheiten zwischen den Nationen, das heißt zwischen den Eliten der Nationen, verschwunden waren. Statt ideologischer Streitigkeiten waren alle Eliten der großen Nationen sich nun bezüglich der fundamentalen Prinzipien, also Marktwirtschaft, bürgerliche Demokratie, bürgerlich habe ich dazu gefügt, Marktwirtschaft, Demokratie, Förderung der globalisierten Finanzwirtschaft und der Märkte einig. Danach stimmten alle vernünftigen Menschen, so steht das da, demnach stimmten alle vernünftigen Menschen, egal in welchem Land, darüber überein, dass Wirtschaftswachstum und Wohlstand allen anderen Interessen übertreffen. Daher war es wichtig, die internationale Stabilität, die diesen Wohlstand ermöglicht, auf jeden Fall zu erhalten. Und deshalb muss man auch alles tun, um nicht die Märkte zu verschrecken. Klar. Die einzigen internationalen Probleme, so geht's weiter, welche die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten konfrontierten, etwa Schurkenstaaten wie Irak und Nordkorea oder die Bedrohung der inneren Stabilität, wie zum Beispiel Jugoslawien und Somalia, oder Ausbrüche des internationalen Terrorismus, waren, zitiere, nur noch Randprobleme. Weil alle Nationen jetzt vernünftig waren, sahen alle auch die Notwendigkeit ein, dafür zu sorgen, dass die Schurkenstaaten davon abgehalten werden mussten, dass Bürgerkriege oder die Ausbreitung von Terrorismus die Finanzmärkte beunruhigt. Was sagte der portugiesische Präsident eben als Rechtfertigung? Demokratie wird abgeschafft, damit wir die Finanzmärkte nicht beunruhigen. Da alle Nationen bzw. ihre Eliten, so geht's weiter, ihre Eliten an der Erhaltung gut funktionierender Finanzmärkte ein gleiches Interesse haben, seien sie auch bereit gewesen, bei der Lösung der marginalen Probleme wie Jugoslawien, Irak und Somalien zusammenzuarbeiten. Ja, da gab es ja auch keinen Mucks damals. Absolute Priorität galt laut Stratfor, das internationale Wirtschaftssystem zu einem eingeebneten Spielfeld zu ordnen, auf dem global operierende Unternehmen ohne Einschränkungen durch Zoll, nationale Regularien, Deviseneinschränkungen oder Investitionshindernisse nach eigenem Gutdünken schalten und walten konnten. Damit diese Aufgabe bestens erfüllt wurde, wurde zur Mehrung des westlichen Wohlstandes, so Stratfor weiter, die Organisation in die Hände einer Gruppe von multilateralen Organisationen gelegt, wie zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds, IWF, des GATT, später Welthandelsorganisation, die Weltbank, OECD und nicht zuletzt natürlich in die Hände der NATO gelegt. Diese Organisationen hätten, Zitat, alle den gleichen Zweck gedient und einen sehr guten Job getan. Und jetzt zitiere ich mal, einen Bericht, den hatten Stabsmitglieder des Internationalen Währungsfonds in Washington verfasst, und zwar kurz nach der Jahrtausendwende. Und da rühmen sie sich, dass mit Hilfe des IWF in dem letzten Jahrzehnt, also von 90 bis 2000, im letzten Jahrzehnt für 1 Trillion, also für 1000 Milliarden Dollar Staatseigentum in den Entwicklungsländern privatisiert werden konnte. Ja. Was ist das? Rekolonialisierung. Denn die Leute, die das für ein Apfel und ein Ei gekauft haben, die Schnäppchen unter den Nagel gerissen haben, das waren wieder die großen Konzerne. Da gab es natürlich nicht alles Amerikaner, nicht alles Franzosen, nicht alles Engländer. Aber die meisten, die Japaner natürlich auch noch, aber die gehörten ja auch zu den Kolonialisten. Auch die Vereinten Nationen, die zuvor vom US-sowjetischen Wettbewerb paralysiert waren, wollte Bush in seine neue Weltordnung integrieren, damit sie, so sein Zitat, nun endlich ihr ursprüngliches Mandat als Weltpolizist erfüllen konnten. Selbstredend würden, zitiere ich weiter, jetzt laut Stratfor, die Vereinigten Staaten als weltweit führende Nation eine besondere und entscheidende Rolle bei der Festlegung der Mission der UNO und der anderen multilateralen Organisationen spielen. Also im Grunde genommen waren diese Organisationen, wurden alle an den Fäden Washingtons gespielt. Da jedoch alle Nationen die gleichen grundlegenden Interessen hatten, folgte daraus wiederum, dass keine vernünftige Nation sich dem US-Führungsanspruch und dessen Entscheidungen widersetzte. Ende Zitat, Stratfor. Wie sehr diese US-Ideologie von der neuen Weltordnung auch in Europa, insbesondere in der USA, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, lässt sich exemplarisch an der Person Robert Coopers nachweisen. Cooper war unter anderem Generaldirektor für äußere und politische, militärische Angelegenheiten im Generalsekretariat des EU-Rats und hatte daher ständigen Umgang auf höchster Ebene mit Ministern und Staatschefs. In dieser Rolle hat Cooper laut Wikipedia auch, zitiere daraus, die Philosophie der Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik maßgeblich geprägt. Unter anderem mit solchen Forderungen. So Cooper. Wir brauchen eine neue Art von Imperialismus. Ein Imperialismus, der mit den Menschenrechten und den kosmopolitischen Werten kompatibel ist. Ein Imperialismus, der sich zum Ziel setzt, Ordnung und Organisation zu bringen. Im Anschluss an den Angriffskrieg gegen Jugoslawien unterschied Kuba zwischen zwei Arten dieses neuen Imperialismus. Da wäre zunächst der freiwillige Imperialismus, der demokratische Institutionen der westlichen Welt wie den Internationalen Währungsfonds oder die Weltbank verkörpert. Laut Cooper bringen diese Institutionen all jenen Staaten Hilfe, die freiwillig ihren Weg in die globale Wirtschaft zurückfinden. Erinnern wir uns vorhin aus dem amerikanischen Zitat, fast wortwörtlich. Das heißt also, dass jene Staaten, die bereit sind, sich zu beugen und sich ihre wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Verfasstheit von den demokratischen Institutionen, hier könnte man sagen auch Troika und Griechenland, vorschreiben zu lassen, die brauchen keine Angst vor humanitären Bombardements der neuen Weltordnung zu haben. Allen anderen Staaten aber, die sich eben nicht freiwillig der neuen Weltordnung unterwerfen, droht Cooper mit gut, ich zitiere, das ist kein Quatsch, gut nachbarschaftlichem Imperialismus. Und das heißt, verantwortliche Staaten wie die USA oder Frankreich, Großbritannien oder Deutschland, dass sie zuerst wirtschaftliche und politische Zwangsmaßnahmen verhängen und wenn diese nichts nützen, militärisch intervenieren, um Instabilitäten im globalen Dorf zu verhindern. Als leuchtendes Beispiel für den gut nachbarschaftlichen Imperialismus verweist Cooper dann auf die erfolgreiche, Zitat, humanitäre Intervention der NATO in Kosovo. Das dort errichtete NATO-Protektorat zeigt wie kein anderes Beispiel, wie gut der neue Kolonialismus Ordnung und Organisation bringen kann. Und deshalb haben wir natürlich auch noch so viele Leute, Flüchtlinge hier aus dem Kosovo. Ja?
Die wissen das nicht zu schätzen.
Das geht also dann weiter aus einem anderen Rede, aus anderen Büchern. Da unterstreicht er zum Beispiel, er fordert einen neuen Umgang der Europäischen Union, der zivilisierten Länder mit sogenannten Problemstaaten und unterstreicht die Notwendigkeit von doppelten Standards. Wir müssen also mit denen mit doppelten Standards umgehen. Ja? Also ein Standard für uns, ein anderer für die anderen. Und dann in einem anderen Buch dann The Breaking mit dem Titel The Breaking of Nations, also wie man Nationen gefügig macht. Wie man Nationen so, das wäre so die beste meine Übersetzung. Dort heißt es, untereinander sollten die Europäer auf der Grundlage des Rechts und gemeinsamer Sicherheit operieren. Aber außerhalb Europas sollten sie die raueren Methoden früherer Zeiten anwenden. Gewalt, Präventivschläge, Hinterlist und was sonst noch alles nötig ist. Denn wenn wir im Dschungel sind, dann müssen wir auch die Gesetze des Dschungels anwenden. So, dieser Mann wurde hochgeehrt, ist jetzt in Pension gegangen, bekam eine ganze Reihe von Auszeichnungen aus allen Ländern und wurde auch in England, wurde er knighted, also geadelt und so weiter. Also das ist für eine, das hat angesprochen. Ich bin so ausführlich hier am Anfang in diese Sache eingestiegen, um euch mal zu zeigen, wie sehr das in die Köpfe von diesen Menschen gegangen ist und was diese Leute wirklich beeinflusst. Für eine Weile funktionierte diese Version der neuen Weltordnung laut Stratford sehr gut für die USA, wovon auch die internationalen Markteliten entsprechend profitierten. Deshalb ist ja keiner aufgestanden. Unter den beteiligten Nationen gab es auch keine größeren Konflikte. Das ist, und wenn wir das zugrunde legen, vorher hatte ich das eigentlich nie verstanden. Das ist immer, ja, Demokratien führen untereinander keinen Krieg. Ja? Was sollte dieser Blödsinn? Also die glauben auch, das sagt man immer wieder wird es betont und in Reden und in Schriften. Aber vor diesem Hintergrund versteht man es auf einmal. Die Eliten sind alle gleich am internationalen Finanzdruck und sorgen dafür, dass hier dass alles ruhig bleibt, sonst wird ja der Druck entzogen. Damals akzeptierten die internationalen Eliten von Lissabon bis Vladivostok auf den Umgang der US-Führungsmacht mit gesetzlosen Staaten wie Serbien und Irak 1991. Es ging schließlich darum, dass diese marginalen Probleme, diese Nebensächlichkeiten, diese Kriege, keinen negativen Einfluss auf die Märkte, auf den Profit der Konzerne und den Machtzuwachs der verantwortlichen Politiker hatten. Aber mit der Finanzkrise in Asien 1997, 1998 bekam die NWO ihren ersten Dämpfer. Keine der von der neuen Weltordnung gehätschelten multinationalen Organisationen wie IWF und World Bank konnten den Absturz der Märkte in Asien verhindern und darüber hinaus. Viele Länder der Region wurden bis in die Grundfesten erschüttert und haben bis heute noch daran zu knabbern. Heute spricht keiner mehr von Tigerstaaten, ist euch sicher schon aufgefallen. Aber diese Episode sollte keine nachhaltigen Folgen für die neue Weltordnung haben, noch nicht. Erst als in Russland der Finanzkollaps folgte, der IWF und die Weltbank auch wiederum nur als ohnmächtige Beobachter daneben standen, erst danach erfolgte etwas grundlegend anderes. In dem Chaos, der von den westlichen Beratern der russischen Regierung im Verein mit lokalen Oligarchen angerichtet worden war, entstand der Keim, der sich zum inzwischen mächtigsten Widersacher der neuen Weltordnung entwickelt hat. Dieser Widersacher ist das wirtschaftlich, moralisch, militärisch und wiedererstärkte Russland, das wie selten in seiner Geschichte geeint hinter einem Präsidenten steht, nämlich Putin. Ganz aktuell verhindert dieses Russland, dass die USA, Großbritannien, Frankreich und einige andere Operateure der neuen Weltordnung die Nebensache Syrien so beiläufig entsorgen können. Es ist auch Russland, das nicht ohne Erfolg und globale Resonanz dafür kämpft, dass das von Apologeten der neuen Weltordnung als veraltet und belächelte Konzept der nationalen Souveränität und das Völkerrecht wieder ihren alten Stellenwert in der internationalen Gemeinschaft erhalten. Das wird rund um die Welt von immer mehr Menschen unterstützt, die den Widerspruch zwischen den hohen moralischen Bekenntnissen Washingtons und seiner Verbündeten und deren verbrecherischen Taten erkannt haben. Für mich ist besonders interessant, dass die Analytiker von Stratfor den Paradigmenwechsel in Russland und seine langfristigen Auswirkungen auf Bushs NWO schon 1998 erkannt haben. Und zwar betitelten sie damals ihre Analyse das Ende der neuen Weltordnung. Die war zwar noch nicht gekommen, aber die Schienen waren gelegt. Die Vorstellung in Washington, so schrieb Stratfor damals, dass die neuen Eliten, die neuen russischen Eliten, die in den Post-Jelzin-Jahren aus dem in Russland angerichteten Chaos hervorgegangen waren, sich zu Anhängern der US-geführten neuen Weltordnung entwickeln würden, diese Vorstellung kritisierte Stratfor als Wunschdenken und Traumtänzerei. Stattdessen liege die politische Macht in Moskau jetzt wieder zunehmend in den Händen patriotischer Parteien und Kommunisten, die die Privatisierung wieder rückgängig machen wollen und die über die in Washington gehegten Vorstellungen Russlands Heil liege im Westen nur lachen könnten. Stratfor hatte diese Entwicklung der NWO tatsächlich 2008 schon richtig erkannt. Tatsächlich haben alljährliche Umfragen seither alle ergeben, dass im letzten Jahrzehnt das Ansehen der USA weltweit in den Keller gegangen ist und Washington dadurch auch zunehmend an sogenannter Soft Power eingebüßt hat. Und ohne Soft Power verliert auch die US Hard Power einen großen Teil ihres Nutzeffekts. Das US-Militär ist zwar mit Abstand die tödlichste Militärmaschine der Welt, aber Afghanistan, Somalien, Irak, Libyen haben alle gezeigt, dass die Vereinigten Staaten zwar ganze Länder in die Steinzeit zurückbomben können, aber Washington nicht imstande ist, der lokalen Bevölkerung ihren American Way of Life aufzuzwingen. Und lokal eingesetzte US-Marionetten oder Marionettenregierungen halten sich nur so lange, wie sie den Schutz amerikanischer Bajonette vor Ort genießen. Wie jetzt in Afghanistan gesehen. Aber das ist teuer und wird auch von der US-Bevölkerung zunehmend hinterfragt. Wir hatten eben die Budget-Probleme gesehen. Und ein anderes Problem, die Verarmung der amerikanischen Bevölkerung, das Verschwinden der sogenannten Mittelschicht. Das sind alle Sachen, die mit hier reinspielen. Spätestens mit der französischen und deutschen Weigerung 2003 am US-Angriffskrieg gegen Irak teilzunehmen und auch in der NATO, und da es auch in der NATO keinen unterstützenden Beschluss gab für diese Operation, ging es auch mit der US-geführten NATO nur noch bergab. Der Ausspruch Gerhard Schröders aus jener Zeit, dass die NATO längst nicht mehr der Ort war, wo die wichtigsten Dinge besprochen wurden, hat sich in der Folgezeit mehr als bewahrheitet. Darüber kann auch nicht das aufgeblusterte Gehabe des aktuellen Generalsekretärs Stoltenberg hinwegtäuschen. Auch die UNO ist längst nicht mehr das willige Instrument Washingtons der 90er Jahre. Damals hatte die einzige Supermacht USA die UNO vollkommen in der Tasche. Dadurch war es überhaupt erst möglich geworden, dass die USA ihren ersten Angriffskrieg gegen Irak führen konnten, und zwar unter dem moralischen Mäntelchen, den Willen der Weltgemeinschaft zu erfüllen. Ebenso wurden später die mörderischen US-Sanktionen gegen Irak, von den Vereinten Nationen weltweit durchgesetzt. Das war ein UNO-Programm, die Sanktionen durchzusetzen und zu kontrollieren. An deren Folgen sind dann wiederum laut UNO-eigenen Schätzungen allein über 500.000 Kinder zu Tode gekommen. Sollten wir uns auch da erinnern. Oder im Klartext, sie wurden vorsätzlich ermordet. Mit dem Ziel, die Regierung Saddam Hussein in Bagdad in die Knie zu zwingen. Auch diesbezüglich hatte die UN zur Unterstützung der neuen US-Weltordnung einen ausgezeichneten Job getan, zumindest in den Jahren. Inzwischen hat sich auch da, wie wir alle wissen, die Nachrichten verfolgen, viel verändert. Heute prallen in der UNO wieder die Vorstellungen Chinas und Russlands einerseits und die der USA andererseits aufeinander. Erstere bestehen, wie schon gesagt, auf der Achtung der nationalen Souveränität und des Völkerrechts, während Washington glaubt, sich als Ausnahmenation im Namen ihrer neuen Weltordnung weiter ungestraft alles erlauben zu können. Den meisten US-Verbündeten im Pazifik, aber auch in Europa, fällt es daher zunehmend schwer, ihre US-Führungsmacht weiter kritiklos zu verfolgen. Das Verhalten zum Beispiel der Europäer bezüglich Libyens, Syriens und auch in der Ukraine, die zeugen davon, dass hier eben die Risse größer werden. Aber am deutlichsten zeigt sich die wachsende Kluft an dem Beispiel der neu gegründeten Asiatischen Infrastruktur- und Investitionsbank in China, AIIB. Das ist die chinesische Konkurrenz zur Weltbank, die Washington bisher als weiteren Pfeiler der US-geführten neuen Weltordnung gedient hat. Die radikalen Veränderungen in der globalen und geopolitischen strategischen Landschaft, seit Bush Senior die neue Weltordnung aus der Taufe gehoben hat, insbesondere im Zusammenspiel zwischen Russland und China, sind nicht zu übersehen. Angefangen mit der russisch-chinesischen strategischen Partnerschaft, die zweite über gemeinsame See-, Land- und Luftmanöver, die sich in den letzten Jahren gehäuft haben. Also wir sprechen jetzt zum chinesisch-russischen Verhältnis. Über die Abstimmung auf gemeinsame Positionen in der UNO und die Pläne zur gegenseitigen Durchdringung in der Energiewirtschaft, auch ein Novum für Russland und für China. China darf in Sibirien investieren mit den Russen etc. Über die Erfolge der Shanghai-Kooperationsorganisation SCO Unter anderem, einer dieser Erfolge war die Vertreibung der USA aus Zentralasien und zumindest die militärische Vertreibung und die Basen. Die Rumsfeld hatte damals noch von einem Lilliput, von Seerosen, gesprochen. Wie in Seerosen, in einem See muss man nur eine Seerose pflanzen und nachher ist der ganze Teich voll. So sah er, wie das mit, er brauchte nur, wollte eine US-Basis, hatten sie ja schon, zwei, drei hatten sie ja schon, wollte er pflanzen und dann wäre ganz Zentralasien bald wie ein Seerosenteich voller US-Basen. Auch zurückgedrängt, weg, aus. Die Vertreibung der USA aus Zentralasien und die politische Anziehungskraft dieser Organisation SCO auf Iran, Pakistan, Indien, die auch alle rein wollen, ja, und bereits als Beobachter dabei teilnehmen. Zugleich wäre hier die wachsende politische und ökonomische Bedeutung der BRICS-Gruppe zu nennen. Wir haben gesehen, was das schon für ein Gewicht ist, wenn das auch nicht, jetzt noch nicht einheitlich organisiert wird. Wird auch nie einheitlich organisiert werden, meiner Meinung nach. Aber man koordiniert sich, man spricht sich ab. Und in einem sind sie sich alle einig. Sie sind gegen diese NWO, gegen diese neue Weltordnung Bush. Es geht weiter bis hin zu den recht fortgeschrittenen und gemeinsamen russisch-chinesischen Projekten, um die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung zurückzudrängen, unter anderem der gemeinsame Handel und der Handel mit anderen Leuten, chinesischer Handel zum Beispiel mit den meisten afrikanischen, lateinamerikanischen Staaten, wird nicht mehr in Dollar abgewickelt, sondern entweder in chinesischer oder in deren lokalen Währung, was für beide Seiten besser ist. Was natürlich die Rolle des Dollars zurückdrängt. Ja? Vorher brauchte man all diese Dollars für den Handel und die Amis konnten einfach das nur drucken. Und da wurde nie was dagegen zurückgefragt. Ja? Die Amis mussten nie etwas für dieses Geld liefern. All das sind Sachen, was den Amis zu schaffen macht. Oder ein globales, was die China und Russland auch gemeinsam machen, ein globales, zu SWIFT alternatives Zahlungssystem, sind sie am Aufbauen, ist schon recht weit fortgeschritten, um westliche Blockaden beim internationalen Zahlungsverkehr, wo man versuchte und damit drohte, die Russen und die Chinesen auszuschließen, im Falle das zu blockieren. Und nicht zuletzt, um Alternativen zur Weltbank und dem IWF zu schaffen. Jetzt kommen wir gehe jetzt mal gerade noch auf den letzten Punkt etwas weiter ein, weil es nämlich zeigt, was davon. Hier habe ich kurz, komme ich nochmal auf TTIP, TISA und TPP, die Transpazifische Partnerschaft. Hier gibt es wachsenden Widerstand, die Menschen rund um die Welt, auch in TPP, auch in den Vereinigten Staaten. Hier wächst der Widerstand gegen diese monströsen Pläne weltweit. Das ist eine gute Nachricht. Und hier kommt noch ein anderer Punkt von Lignin. Das ist ähnlich wie Stratfor, so ein privater Geheimdienst, dessen Galionsfigur Admiral Michael Hayden ist. Der war nicht nur Chef der NSA, sondern war auch von 2006 bis 2009 Direktor der CIA. Und die hat unter anderem neulich einen Bericht veröffentlicht an ihre Kunden, den ich aber auch bekommen habe, dass die Kräfte, ja, so heißt es in diesem Bericht, die Kräfte der Regionalisierung und Lokalisierung der Produktion haben sich zunehmend gegen die Kräfte der Globalisierung durchgesetzt. Daher sei zu befürchten, dass das Geschäftsmodell der neuen Weltordnung sich für immer verändert. So seien seit November 2008 rund um den Globus dreimal mehr protektionistische als liberalisierende Maßnahmen eingeführt worden. Also der Trend geht nach unten, da passiert schon viel hinter den Kulissen, was man gar nicht so kennt. Das waren die Kernelemente dieses Lignin-Berichtes. Und jetzt noch einmal kurz ich finde, das ist eine wunderbare Entwicklung, was hier vorgeht mit der Asiatischen Infrastrukturbank. Infrastruktur- und Investitionsbank ist, das ist ein positiver Ausblick, den ich noch mit euch teilen möchte. Also, diese AIIB, das erklärte Ziel dieser von China geführten Entwicklungsbank ist es, die bis dahin weltweit allein geltenden, von den USA und ihren neoliberalen Verbündeten aufgestellten Regeln der globalen Entwicklungsfinanzierung beziehungsweise des Washingtoner Konsens, das wird da unter diesem Begriff verworren, auszuhebeln. So, wenn zum Beispiel die US-geführte Weltbank in Afrika eine Wasseraufbereitungsanlage finanziert, dann muss sich das betroffene Land dazu verpflichten, weitere wirtschaftliche Reformen in Richtung Marktwirtschaft und Deregulierung durchzusetzen, unter anderem Abbau von Zöllen, von Arbeitsschutz, sozialen Sicherungsmaßnahmen sowie Subventionen. Zugleich besteht die Weltbank in der Regel darauf, den Preis für sauberes Wasser dann zu erhöhen, selbst wenn dadurch ein Großteil der armen Bevölkerung von der Versorgung mit sauberem Wasser ausgeschlossen wird. Selbstredend sind dadurch mehr Krankheiten und Epidemien und insbesondere eine höhere Kindersterblichkeit vorprogrammiert. Aber das sind die Regeln des Neoliberalismus und der Globalisierung. Die einzige Bedingung jetzt, welche die AAIB an ihre Kreditvergabe knüpft, sind Transparenz als öffentliche Kontrolle zur Vermeidung von Korruption und die finanzierten Projekte müssen umweltverträglich sein. Politische oder andere Bedingungen im Stil des westlichen Konsenses sind bei der neuen Entwicklungsbank explizit vom Tisch. Ja, die Regierungen in den Entwicklungsländern haben nun eine Wahl zwischen Weltbank und anderen westlichen Instituten oder der AIIB. Daher gilt der Erfolg der AIIB schon jetzt als gesichert, was natürlich ein riesiger diplomatischer Erfolg, Triumph für China ist. Zugleich wird natürlich auch die chinesische Währung, der Yuan, bei der Finanzierung neuer Infrastrukturprojekte in den Entwicklungsländern in Asien und Afrika und Lateinamerika in Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen. Angesichts der Erfolgsaussichten dieser AIIB haben sich auch die meisten westeuropäischen Staaten, einschließlich Frankreich, Deutschland und sogar England, beeilt, Mitglied zu werden, obwohl Washington nachdrücklich davon abgeraten hat. Die USA sitzen nun im Abseits zum Schmollen.
Ja, aber auch.
So, das heißt, hier sieht man, der Kapitalist hat natürlich eine Nase, wo in Zukunft die Geschäfte liegen. Ich habe ja vorhin diese Schaubilder gezeigt, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Und trotz neuer Weltordnung, die viele Bereiche unseres Lebens leider noch fest im Griff haben, gibt es hier Anzeichen, dass es für uns alle und für die Menschheit wieder nach vorne geht. Wir müssen natürlich kräftig damit arbeiten, damit es auch hier wenigstens bei uns auch nicht stockt. Dankeschön.